CropFM Ausgabe Nummer 341. Ein CropFM Spezial mit dem Berliner Psychologen Dr. Andreas Peglau über DDR Popkultur. Das nun folgende, ca. 52-minütige Gespräch über Gesellschaft, Medien und Kultur der DDR, das am 12. September 2015 in Graz aufgezeichnet wurde, bildet auch den Auftakt einer 11-teiligen Sendereihe mit dem Titel Deutsche Demokratische Populärmusik mit Andreas Peglau. In den 11 Musiksendungen, die aus rechtlichen Gründen nicht im Archiv von CropFM erscheinen können, stellt Andreas Peglau eine engere Auswahl seiner persönlichen DDR-Popgeschichte vor, die insgesamt aus ca. 150 Titeln besteht. Die jeweils einstündigen Musiksendungen werden ab dem 20. November 2015 jede zweite Woche um 20 Uhr auf der Frequenz von Radio Helsinki 92,6 MHz im Raum Graz bzw. per Livestream ausgestrahlt. Jede Sendung wird am darauffolgenden Montag um 16 Uhr wiederholt. Den Stream finden Sie auf helsinki.at. Weitere Informationen und Links zur Sendereihe finden Sie auf cropfm.at beziehungsweise der Website von Andreas Peglau, weltall-erde-ich.de. Bei mir im Studio ist Andreas Peglau. Freut mich sehr, dass du den doch recht weiten Weg nach Graz gewagt hast. Ja. Heute in der Früh angekommen. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das doch anders ist als die Themen, die wir bis jetzt besprochen haben. Anders in dem Sinne, betrifft einen anderen Teil deines Lebens sozusagen. Du bist ja nicht als der Psychologe und wir sprechen hier auch nicht Themen wie Wilhelm Reich oder die Angst vor dem Fremden, sondern die Kultur in der DDR, Stimmungsaufnahme, wie das damals war, was da passiert ist, was das für eine Bedeutung gehabt hat. Was hast du denn für einen Bezug zu diesem Thema? Also die Persona Andreas Peglau in Bezug zur Popkultur der DDR.
Ja, also vielleicht nochmal als Ergänzung über Wilhelm Reich. Und Psychoanalyse konnte ich reden als Wissenschaftler, ne? Der da lange geforscht, recherchiert hat. Was ich hier heute zu dem Thema sagen kann, da rede ich im Grunde als Zeitzeuge. Ja, also ich wüsste jetzt keinen besseren Begriff. Das heißt aber auch, ich habe keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ich habe da jetzt nicht nochmal geforscht. Ich habe zwar mir nochmal ein paar Sachen angeguckt, um mich aufs Thema so ein bisschen einzustellen. Ja. Aber es wird alles sehr subjektiv sein. Das möchte ich also vorher nochmal betonen. Ja, der Bezug, also zum einen bin ich 1957 in Berlin-Ost, damals Hauptstadt der DDR, geboren. Zum anderen habe ich mich teilweise aus Protest gegen meine Eltern relativ früh mit dem Staat doch sehr identifiziert. Also meine Eltern waren sehr unpolitisch oder wollten es zumindest sein. Das fand ich also unpassend und insofern bin ich dann eben auch voller Begeisterung in die Freie Deutsche Jugend gegangen. Ne? Also ich meine, das war sowieso selbstverständlich fast für die meisten. Hab das alles sehr ernst genommen. Ja? Bin dann auch mit 18 Jahren Kandidat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands geworden, also der SED. Und auch das aus Überzeugung heraus, einer teilweise, denke ich heute, naiven, dummroten Überzeugung. Aber ich habe es zumindest ernst gemeint. Und ja, und parallel, also im Grunde natürlich von der Jugend an habe ich mich sehr für Popmusik, für Rockmusik interessiert, die in der DDR eine riesengroße Rolle auch gespielt hat. Ich habe selber Geige gespielt, damit ließ ich allerdings in der Popmusik dann nichts anfangen, so dass ich die dann irgendwann in den Schrank gepackt habe. Aber das Interesse an Musik war ja da und blieb auch erhalten. Hab mir natürlich alle irgendwie mir wichtig vorkommenden Platten damals von den gängigen Bands, die dann so ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre dann so langsam auch erschienen, verschafft. Das war mir alles auch sehr wichtig. Hab mir Konzerte angeguckt.
Du warst auch ein großer Beatles-Fan, wie du mir gesagt hast.
Ja, na gut, also die Beatles, die Begegnung mit den Beatles begann schon mit meiner Schwester 62. Meine Schwester ist 6 Jahre älter als ich und die hat dann immer schon She Loves You irgendwie im Bad gesungen. Das hat mich damals schon begeistert. Ja.
Das war auch der erste Song, der mir von den Beatles
Aha.
als 10-Jähriger.
Ja, und ja, naja, und dann habe ich eben auch angefangen, während des Studiums das zu machen, was dann im Westen DJ hieß. Und bei uns hieß es Schallplattenunterhalter oder auch Disco-Moderator. Und auch da musste man sich ja mit, wenn man es ernst nahm, und das tat ich, mit Musik dann etwas genauer befassen. Das war also ein zweiter Zugang dazu. Dann bin ich nach meinem Studium im zentralen FDJ-Studentenclub der Humboldt-Universität stellvertretender Leiter geworden. Habe da die Programm, und zwar Programmgestalter. Das heißt, da konnte man also in einem riesengroßen Keller mit mehreren Räumen, insgesamt passten da 350 Leute oder so rein, ja, offiziell, konnten wir ständig, also die illustresten Band, aber auch Wissenschaftler, Künstler, ja, zusammenholen. Und ich hatte das Riesenvergnügen, also das dann also 1,5 Jahre wirklich gestalten zu können. Ziemlich frei nach Schnauze, also das heißt nach Schnauze, die politischen Vorgaben sowieso beachtend, weil die hatte ich inhaliert. Aber dann innerhalb dieses Spektrums gab es also keine Probleme, auch nicht finanzieller Art. Also wir haben dann eigentlich alle Spitzenbands der DDR auch so ziemlich da gehabt und da eben auch renommierte Wissenschaftler, Schauspieler und so. Und das war eine tolle Sache. Da gab es also nochmal wieder einen nächsten Zugang. Ja, und dann bin ich von da aus dann zum Radio gekommen, zu Jugendradio DT64, hieß damals noch Jugendstudio DT64, war ein Teil des Berliner Rundfunks, wurde dann später autonom, ein eigenes Radio, letztendlich bis zu 24 Stunden Sendezeit. Ja, und da war ich allerdings nicht Musikredakteur, da war ich auch nicht gerade spezialisiert drauf, sondern Wortredakteur in der Kulturredaktion. Kultur und Lebenshilfe, da kam dann also diese andere Schiene zum Tragen später, wo ich dann eben Lebenshilfesendungen auch gemacht habe. Aber es gab eben auch viel zu tun mit Kultur. Wir sind zu Theaterfestivals gefahren, zu Konzerten, haben darüber berichtet zum Beispiel, ne? Also da war dann also die nächste Möglichkeit und Notwendigkeit, auch mit Musik umzugehen. Ja, und ich habe meine eigenen Sendungen immer von vorne bis hinten selber gestaltet. Das heißt einschließlich der Musikauswahl und dann dabei sein, wenn es produziert wird und so. Also da habe ich auch keinen rangelassen. Also natürlich musste, es gab einen Abzeichner. Ja, aber ich meine, dieses Auswählen, welche Musik jetzt wann kommt, das zum Beispiel war mir also ein riesengroßes Bedürfnis, selber zu machen. Ja. Und naja, du hast schon gesagt, ich habe mich für die Beatles interessiert, das stimmt. Und daraus ist dann auch eine John Lennon-Sendung geworden. Da hatte ich erst einen Musikvortrag gemacht im Studentenclub. Und als ich dann bei DT64 war, habe ich daraus dann eben so ein Feature gemacht. Ne, sodass also auch da also mal diese Beziehung zur Rockmusik also sich nochmal auf eine andere Art und Weise enger geknüpft hat.
Und es gibt auch ein Theaterstück, das du geschrieben hast, das von John Lennon zumindest inspiriert ist.
Ursprünglich, ja, also in den 80er Jahren, also noch in der DDR, fand ich die Idee faszinierend, weil ich es mitbekommen hatte, dass Lennon nach der Trennung von Beatles eine Psychotherapie gemacht hat, und zwar eine sehr spektakuläre, die Urschreitherapie bei Arthur Janov, und dabei eben im Grunde seine erste Soloplatte weitgehend jedenfalls also kreiert hat. Und das heißt, er hat also im Grunde seine Lebensgeschichte durchgearbeitet, ja, mit Schreien und Brüllen und Weinen und Kotzen. Und hat daraus Musik und Texte gekotzt und ja, und daraus kam John Lennon Plastic Ono Band raus. Und das hat mich fasziniert und ich dachte, das kann man auch bestimmt im Theater darstellen. Ich denke, es kann man auch, aber aus rechtlichen Gründen geht es dann doch nicht, sodass also letztendlich daraus ein Theaterstück rausgekommen ist, was mit Lennon nur noch sehr, sehr begrenzt zu tun hat, finde ich, und was auch noch nie aufgeführt wurde und vielleicht auch nicht wird, ja.
Ich habe es gelesen, es würde es verdienen, aufgeführt zu werden.
Danke.
Keiner sein. Die Rolle der Kunst, der Kultur in der DDR war doch eine grundlegend andere als im Westen, so wie ich das verstanden habe. Ich hatte von der Popmusik in der DDR keine Ahnung bis vor einem halben Jahr ungefähr. Ich habe von dir dann eine Auswahl bekommen von ungefähr 350 Titeln. Und vielleicht sollten wir jetzt auch kurz sagen, das hier heute ist ja der Auftakt zu einer 11-teiligen Serie, in der wir verschiedenste Bands und so weiter vorstellen, verschiedene Lieder, alles Stücke und Titel, die auch tatsächlich im DDR-Radio gespielt wurden. Das heißt, darauf kommen wir noch zu sprechen, an der Zensur vorbei mit verschiedensten blauen, grünen oder wie auch immer farbigen Elefanten, mit Tricks, mit zum Teil sehr, sehr tiefgehenden Texten, mit viel mehr Substanz als teilweise die Dinge, die da in den 80er Jahren oder auch davor im Westen gelaufen sind. So war jetzt mein Eindruck. Also du hast auch da wirklich einen, also wie du sagst, du bist da Zeitzeuge, du hast das wirklich selbst erlebt und hast da auch natürlich einen Prozess durchgemacht, jetzt auch nach der Wende etc. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, das wir jetzt unmöglich besprechen können. Aber in der sehr interessanten Biografie von Alexander Osang über Tamara Tanz, also das ist die Sängerin von Silly, vormals Familie Silly, vormals war es über den Croppies, was ich sehr interessant fand, wirklich mit C geschrieben. Und in diesem Buch kommt auch, da kommen viele zu Wort, also überhaupt, wenn man ein bisschen so ein Gespür kriegen möchte für dieses Land, für diese Zeit, das ist wirklich ein sehr gutes Buch, da kommt auch Gregor Gysi zu Wort. Und bei dem ist mir so dieser Ausspruch oder diese Aussage im Kopf geblieben, dass die Kunst und die Politik eigentlich total verwoben waren in der DDR. Was bedeutet das? Was meint er damit?
Ja, also ich denke, dass er meint, eine grundsätzliche Gegebenheit, die ich sogar noch ein bisschen mehr zuspitzen würde. Also ich denke, die sind nicht nur verwoben gewesen, sondern die waren untrennbar verbunden. Ja, also in der DDR wurde, was man positiv und negativ sehen kann, und ich glaube, es hat beide Aspekte, wurde alles immer auch oder ganz viel jedenfalls auch politisch gesehen. Und dazu gehörte selbstverständlich auch die Kultur. Also selbstverständlich sage ich jetzt aus DDR-Sicht. Und zur Kultur wiederum gehörte auch die Popmusik oder die Rockmusik. Ja. Und insofern überließ man auch da nichts dem Zufall und kümmerte sich von staatlicher Seite her durch ganz intensive einerseits Förderung von Popmusikern, also es gab richtig Fachhochschulen, ja, also Spezialklassen für Tanzmusik, ne, wo man musste das richtig lernen, sonst konnte man nicht Profi werden, du konntest nicht einfach mit einer Klampe kommen, üblicherweise, und kannst sagen, ich habe einen guten Song drauf, sondern du musstest dich richtig qualifizieren, du musstest es richtig erlernen. Das wurde aber auch gefördert, ja. Und da gab es ganz viele Fördermaßnahmen und Wettbewerbe, ja, und so. Also das kann man als positiv, denke ich, einordnen, aber es gab gleichzeitig die Kontrolle. Also es wurde nicht nur gefördert, sondern es wurde auch kontrolliert.
Das heißt, es wurde auf eine ganz andere Art wahrgenommen, auch
Ja,
vom Staat.
ja, ja. Also es wurde dem eine ganz große Bedeutung eingeräumt. Innerhalb der DDR kann ich nur sagen, völlig zu Recht. Denn es hatte auch eine ganz große Resonanz. Ja, also die Bands in der DDR, die dann es geschafft hatten, so wirklich populärer zu werden in der Schallplatte oder im Rundfunk, Aufnahmen zu bekommen, die wurden dann in aller Regel auch ziemlich intensiv gehört. Die waren dann in dem Sinne wirklich auch ein Politikum und was die dann sangen, wurde genau verfolgt. Und zwar jetzt nicht, meine ich jetzt nur von staatlicher Kontrolle, eben auch, sondern auch von den Leuten, ja, die vom Publikum. Ja. Und das bedeutete was. Und das war natürlich eine grundsätzliche Geschichte, die mit heute, mit dem Westen gar nicht zu vergleichen ist. Es war alles von Bedeutung aufgeladen, weil für ganz viele Leute waren es Botschaften, die da übermittelt wurden. Das galt genauso für den Film, ja, es galt fürs Theater, es galt auch nicht nur für Rockmusik, sondern erst recht für Liedermacher. Ja, man hörte genau zu und man hörte viel auf Zwischentöne, aber natürlich, es gab nicht nur Zwischentöne, es gab auch sehr viele kritische Anmerkungen, die sehr direkt waren. Und insofern hatten, sag mal, innerhalb dieses Systems war es verständlich, dass die DDR-Führung dann auch guckte, was wird denn da gesungen? Das wiederum führt dann andererseits natürlich zu vielen bürokratischen Hemmnissen, zu Zensur. Also es war ja auch so gemeint, es war ganz offen. Ne? Es wurde geguckt, ist das sozusagen vom richtigen Klassenstandpunkt ausgeschrieben oder wird da etwa die DDR zu sehr kritisiert oder so. Und dann flog es raus. Ja? Die mischten sich auch in vieles andere ein, also auch in musikalische Fragen, ne? Wo die dann plötzlich auch meinten, sie wüssten besser als die Musiker selber, wie was klingen sollte und wie irgendwie dann die Gefühle entsprechend rübergebracht werden dürfen. So gibt es ganz viele Protokolle, die das noch immer belegen. Also wieder viele erstaunlich unfähige, offenbar Funktionäre auf verschiedenen Ebenen auch schlecht mitgespielt haben. Aber es gab eben auch ganz andere Leute. Es gab eben Leute, die sich sehr engagiert haben, die dafür gesorgt haben, dass wirklich eine Qualität entstand, musikalisch wie textlich, die sich meiner Meinung nach immer noch hören lässt. Ja, und die also ganz anders ist als im Westen. Also wenn man dann vergleicht, was im Westen in der Zeit an DDR, also nee, eben nicht, an deutschsprachiger Rockmusik wirklich entstanden ist, dann denke ich, ist es eindeutig, dass die DDR-Musik da um Längen davor war. Teilweise natürlich nicht freiwillig. Also viele von den Bands, die in den 60er Jahren dann angefangen haben, wollten eigentlich Englisch singen. Ne? Wollten Beatles meinetwegen einfach kopieren und solche Sachen, ne? Haben dann auch englischsprachige Titel selber gesungen und das war dann im Grunde verboten. Ne? Das wurde nicht gewollt, sondern wir singen, also wenn wir schon Rockmusik übernehmen, ist ja eigentlich was Bürgerliches, aber okay, dann aber doch bitte mit eigenen Texten und natürlich insofern auch Deutsch.
Ja? Obwohl es in der Auswahl schon auch englische Titel oder zumindest teilweise dann englische Passagen, ne?
Wie gesagt, am Anfang gab es eben Bands, die hießen die Butlers oder sowas, ne, und sowas alles und hatten dann englische Texte oder ja. Und das wurde erstmal nicht akzeptiert. Also gab es auch verschiedene Stimmen, aber viele hatten dann von den Funktionären was dagegen. Und dann wurde eben im Grunde die Direktive erlassen, deutschsprachige Musik. So, und als sich dann irgendwann, ich glaube so zu Anfang der 70er Jahre, kann man es wahrscheinlich sagen, diese Art von Musik doch einbürgerte und man sicherlich auch sah, wie man damit Jugendliche auch erreichen kann, an sich binden kann, ja, auch sozialistische Werte vermitteln kann, gab es, also nicht kontinuierlich, aber doch dann so Phasen größerer Toleranz, größeren Verständnisses, ne? Und dann akzeptierte man immer mehr, dass auch andere Sachen vielleicht eine Berechtigung haben. Es wurden ja auch viele Westplatten dann und natürlich auch mit englischsprachiger Musik einfach in Lizenzen bei Amiga, also bei der DDR-Hauptschallplattenfirma dann verlegt. Ich glaube 200 Westplatten oder sowas in dem Dreh, glaube ich, mit Rock-Pop-Musik sind in der Zeit auch übernommen worden, auch von Beatles, ja, auch von Stones, auch von Who oder was weiß ich, ja. Das kam dann alles natürlich viel verdünnter als im Westen und in einer begrenzten Stückzahl. Und es gab dann eben auch durchaus Projekte, wo dann auch Englisch gesungen wurde. Also beispielsweise die Pudis haben eine ganze LP nur mit Rock'n'Roll-Standards aufgenommen. Ne, es gab ein sogenanntes Projekt Amiga Blues Band, auch nur Little Red Rooster oder solche Sachen, ja, Hoochie Coochie Man, was weiß ich, also nur englischsprachige eben Blues-Standards, ja. Andere Leute wie der Blues-Musiker und Texter Stefan Distelmann haben eben auch Blues-Standard zwischen ihre deutschsprachigen Texte dazwischen gepackt. Ja. Also es gab es alles auch. Ja.
Und es gab dann natürlich auch die Stars in der DDR. Also es ist wirklich eigentlich ein eigenes, fast schon ein Biotop, das dort entstanden ist. Aber es gab auch dann Musik von anderen Ländern des Ostblocks.
Ja.
Spielt also ungarische Musik, da gibt es ein paar Beispiele, Tschechei, glaube ich.
Ja, naja, das gehörte wirklich also wie selbstverständlich dazu. Ja, das, also zumindest in meiner Wahrnehmung und im Alltag. Also es wurde in den Radiostationen ganz selbstverständlich mit dazu gespielt. Die meisten dieser Bands aus dem Ostblock, also es war wirklich vor allem Ungarn, ganz weit vorne, mit Bands wie Omega oder Lokomotiv GT, ja. Aber eben auch Polen, Tschechien, damals Tschechoslowakei, wenige Bands aus der Sowjetunion, ja, selten eher, die, also Polen, weiß nicht, vielleicht kennst du ihn zufällig, Czesław Niemen war, ne, okay, es war also auch ein sehr interessanter Musiker gewesen, ja, die gehörten einfach selbstverständlich dazu, da wurden zum großen Teil auch extra nochmal deutsche Texte dafür gemacht, ja, und die liefen dann eben ganz normal wie die DDR-Musik auch im Radio und es gab deren Platten. Ja.
Das Equipment, woher kam das? Weißt du das? Ist das, weil
Ja.
gab es denn, es ist vielleicht naiv, aber gab es im Osten auch tatsächlich Synthesizer, Gitarrenverstärker? Gab es das aus Ostproduktion, aus russischer Produktion?
Ja,
Mischpulte?
also also da gibt es andere natürlich, DDR-Rockmusiker, die könnten dir das viel, viel, viel genauer sagen. Es gab auch DDR-Musikinstrumente, also auch elektronische Gitarren, die in der DDR hergestellt wurden. Es gab auch Verstärker. Ich habe ja dann auch Diskotheken gemacht und habe eben auch keinen Verstärker aus der Sowjetunion benutzt, sondern einen, der bei uns hergestellt wurde. Aber wenn man richtig Rockmusik machen wollte, ja, professionell und mit einem richtig guten Sound, dann war man ganz offensichtlich gezwungen, irgendwie sich Westtechnik ranzuschaffen. Im Laufe der Zeit haben dann die meisten auch mehr oder weniger, jedenfalls die wirklich einen großen Namen hatten, dann geschafft, anders wäre es nicht gegangen. Also Karat oder Stern Meißen, ja, die hatten dann für viel, 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 viel Geld sich meistens verschuldet, ja, und hatten dann irgendwie geschafft, über irgendwelche Kanäle sich Equipment aus dem Westen auch ranzuschaffen. Ja.
Okay, da gab es ja auch Razzien bei Rockbands, sehr oft. Ich meine, was hat man da gesucht? Verzerrer aus dem Westen oder?
Ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
Das kam auch in diesem, in dieser Biografie vor, wo, also ich glaube, Tamara Dant sagt, dass also da immer wieder Razzien vorkamen, gekommen sein sollen bei Rockbands.
Ich glaube, das weiß ich nicht.
Oder war das eher so ein
Es
bisschen
ist,
Einschüchterung, so passt auf, oder?
das, ne, das kann sein, aber das kann ich dir jetzt nicht dazu sagen. Also ich meine, es sind immer wieder wegen politischen Vorkommnissen sind Bands eben ja auch dann verboten worden. Ne? Gab zum Beispiel eine Band, ich glaube, die hat nie geschafft, irgendwie offiziell was aufzunehmen, war aber eigentlich sehr populär unter der Hand, Freigang. Oder gibt sicherlich noch andere, die ich jetzt gar nicht so nennen kann. Ob jetzt Razzien gemacht wurden, ich weiß es nicht, vielleicht auch um zu gucken wegen Steuerhinterziehung oder ja, oder also, aber das ist, da bin ich nicht kompetent.
Ich habe diese Auswahl von dir durchgehört und wir haben ja dann quasi noch einmal ein Destillat draus gemacht und diese 11 Ausgaben. Eine ist dann komplett Gundermann gewidmet, die letzte ist dann so quasi noch einmal selektiert. Und ich war da schon erstaunt eben über den Tiefgang der Texte. Und du hast es selbst gesagt, also dass das auch von staatlicher Seite ernst genommen worden ist und auf eine ganz andere Art unterstützt wurde. Also im Westen war das ja mehr so live and let die, ne? Also die sollen halt einfach machen. Und im Osten wurde das wahrgenommen als wirklich ein Instrument, das auch großen Einfluss hat auf die Jugend. Man sieht es auch sehr schön in diesem Film Flüstern und Schreien, den ich nur jedem empfehlen kann. Eine Sache, die mich irgendwie interessiert hat, war, wie es mit Punk in der DDR aussieht, weil das doch eine, ja, also gilt als linke Rockmusik. War im Westen natürlich fast extrem, gab es im Osten auch, war dort aber nicht so extrem. Woran lag das deiner Meinung nach? War das, weil es so ein bisschen ja, gedämpft war sowieso oder vielleicht war es in dieser Extreme oder Radikalität gar nicht so notwendig?
Also ich kann, glaube ich, dazu nicht so viel sagen. Also die DDR hat sich in den 60er Jahren sehr schwer getan, erstmal mit dem Beat. Ja. So, und nachdem
Warum?
er kam aus dem Westen, es waren englische Texte, es transportierte natürlich irgendwo auch eine westliche Kultur. Und die DDR war sehr darauf bedacht, oder was heißt die DDR, ist ja kein Lebewesen, also die DDR-Oberen waren sehr darauf bedacht, eigenständige Sachen zu machen und möglichst wenig vom Klassengegner oder Klassenfeind oder ja, von der BRD, vom westlichen System, vom kapitalistischen System abzukupfern. Das ist ja keine völlig blöde Haltung, denke ich. Denn natürlich, so wie jetzt eben meinetwegen irgendwelche Farbrevolutionen irgendwo installiert werden, um Systeme zu zermürben oder auch zu zerstürzen von USA, ne, so war natürlich selbstverständlich auch dieses Interesse damit verbunden, diese Musik in die DDR kommen zu lassen. Also so zu tun, als ob da gar nichts Politisches dabei gewesen wäre, halte ich auch für reichlich naiv oder blauäugig. Allerdings, wie bei vielen anderen Sachen wurde es dann in der DDR insofern eben überzogen, dass man im Grunde, also die besonders beschränkten, dann die Beatles im Grunde als eine Art, also gekaufte Agenten des CIA, ja, oder jedenfalls des Westsystems eingestuft hat. Ne? Und unter dieser Voraussetzung war es natürlich schwer, dann erstmal mit dieser Musik dann sich anzufreunden in der DDR. Aber das, wie gesagt, das allmählich klappte das ja, allmählich eben auch indem die Leute dann Deutsch sagen, etablierte sich sowas und dann etablierte sich die ganze Rockmusik im Grunde, so wie sie war. Aber sie war damit zwar sicherlich musikalisch in mancher Hinsicht sehr wertvoll, hat auch viele tolle Texte, aber sie wurde auch, jedenfalls das, was dann im Radio und in der Schallplatte zu hören war, zum großen Teil recht brav. So, und dann kam der Punk und der war nun wieder alles andere als brav und im Grunde wiederholte sich da ein Stückchen, kommt mir so vor, das, was in den 60er Jahren mit dem Beat war. Ne, nun war das das Extreme, das Laute, das Dreckige, ja, das Unkontrollierbare, ja, so was so von unten kam, ne? Und dann tat man sich wieder schwer. Aber auch das änderte sich bereits im Laufe der DDR. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es 1988 die erste Langspielplatte, wo nur solche Punk-Bands oder die anderen Bands wurden es dann genannt, mit erschienen, offiziell. Und du hast ja den Film schon erwähnt, Flüstern und Schreien. Der ist ja von 85 bis 87 gedreht worden und 88 in den Kinos ganz offiziell gelaufen. Und da sieht man ja auch einen Teil dieser Bands, wie zum Beispiel Feeling B. Das heißt, also auch da war man bereits dabei, wieder sich dem auch ein Stück weit zu öffnen.
Ja. Ja, und Feeling B kommt ja auch in der Auswahl vor.
Ich ja.
In der Folge 10, wenn ich mich recht erinnere.
Und in der ersten.
Und in
Sucht
der ersten,
die DDR.
Ah, Sucht die DDR, genau. Ja. Aber trifft nicht so deinen Geschmack offenbar. Weil diese Auswahl ist auch im Prinzip jetzt aus dem, was jetzt quasi offiziell in der DDR gelaufen ist, das, was auch jetzt dir persönlich als relevant erschien. Also da fließt schon auch jetzt dein Geschmack ein, kann man sagen.
Das ist einmal zu schwach formuliert. Also ich, als ich voriges Jahr diese Jubelfeiern wieder mal zum Vereinigungstag, ja, 3. Oktober gesehen habe und dieses meiner Meinung nach einseitige und auch gefährliche, einerseits Idealisieren der BRD und gleichzeitig Abwerten der DDR, da habe ich mir einfach ein lange eigentlich schon gehegtes Projekt nochmal vorgenommen und ich habe mir die DDR-Rock-Pop-Musik nochmal vorgenommen und habe mir einfach nur gesagt, ich gucke jetzt mal nach dem, was für mich heute noch irgendeine Bedeutung hat, wo ich denke, das würde ich heute noch oder wieder gerne hören. Also streng subjektiv. Ich habe überhaupt nicht versucht, jetzt einen repräsentativen Überblick zu mir zu verschaffen. Ich habe nur geguckt, was finde ich jetzt noch oder wieder interessant. Musikalisch und textlich, also mindestens musikalisch. So, und insofern ist das genau also diese Auswahl. Und von dieser großen Auswahl, die immer größer geworden ist, wir hatten jetzt sind es ungefähr 380 Titel, die da für mich so eine Rolle spielen, habe ich dann eben für unsere Sendung nochmal die Besten der Besten sozusagen zusammengestellt. Und dadurch ist es zustande gekommen. Und Feeling B, naja, die beiden Titel, die ich aufgenommen habe, die finde ich einfach klasse. Das ist ein Mix mir einen Drink und ich suche die DDR.
Beziehungsweise Mix mir einen Klammer Einheitsdrink.
Das ist von mir.
Ach, okay.
Da kommen wir ja dann wahrscheinlich noch
drauf. Kommen wir da noch drauf. Und wir sind schon fast bei der Hälfte unserer Gesprächszeit. Also diesmal ein bisschen kürzer, weil alle diese Ausgaben dauern eine Stunde. Mhm. Du schaust mich ganz entsetzt an. Ja, die Zeit vergeht ganz schnell, ich weiß. Komitee für Unterhaltungskunst, großartiger Name. Mit Unterhaltungskunst meinte man Popmusik unter anderem? Oder
was? Na, unter anderem. Also
hat das gemacht, das Komitee für Unterhaltungskunst?
Das weiß ich nicht mehr. Ich kann ja nur sagen, es gab eine Reihe von Institutionen, die sich wirklich um die Förderung von Unterhaltungskunst bemüht haben. Und natürlich in gewisser Hinsicht auch um die Kontrolle.
Da gibt es auch ein recht interessantes Zitat von Frank Karsdorf, ein Theaterdirektor, soweit ich das herausgefunden habe. Plim plim im Komitee für Unterhaltungskunst, Rock als politischer Multiplikator, um die Jugend zu erreichen. Das heißt, man hat es schon wirklich, eigentlich kann man sagen, instrumentalisiert. Hm. Das Interessante ist dann aber, wenn man sich jetzt diese Texte anhört und auch wenn man sich Flüstern und Schreien anschaut, ist für mich erstaunlich kritisch auch. Da ist eigentlich sehr viel Kritik drinnen.
Ja.
Und wenn man jetzt aber bedenkt, dass das ja alles durch die Zensur musste, ist das erstaunlich.
Ja, das ist wirklich nochmal eine wichtige Sache. Also du hast vorhin gesagt, und das muss man vielleicht nochmal erklären, du hast von Titeln gesprochen, die an der Zensur vorbei irgendwie dann produziert worden sind, aber das gab es nicht. Es gab kein an der Zensur vorbei.
Ja, naja, es ging alles durch
die Zensur. Es ging alles durch die Zensur und das heißt ja auch, und deswegen finde ich das auch so wichtig, wenn man sich jetzt diesen ganzen Unsinn anguckt, die DDR pauschal als Unrechtsstaat darzustellen, ja, was aus meiner Sicht genauso falsch ist, wie die BRD pauschal als Rechtsstaat darzustellen, ja, dann ist es ausgesprochen erhellend, sich mal genau diese Musik, man könnte aber auch sich Filme angucken, der DEFA oder eben Theaterstücke, soweit die aufgezeichnet sind, oder natürlich auch Bücher, anzugucken, was ist denn in der Zeit offiziell passiert. Und das ist das Besondere daran, also es ist ja nicht repräsentativ für alles, was an DDR-Kultur lief. Auch da gab es sowas wie eine inoffizielle Szene. Da gab es kleine, viele kleine Bands, die niemals eine Platte gemacht haben, die niemals im Rundfunk gespielt haben. Klar. Aber das, was ich zusammengestellt habe, sind alles nur hochoffizielle sozusagen Aufnahmen, ja, die eben von den beiden Institutionen, die für Rock- und Pop-Produktionen auch verantwortlich waren, hergestellt worden sind. Und das gab es eben nur Schallplatte und Rundfunk, weil der Rundfunk viel mehr produziert hat. In der Schallplatte anzukommen, also eine eigene Platte zu haben, war noch viel weniger Bands möglich. Ja. Allerdings war dann der Freiraum unter Umständen mit den Inhalten in der Platte wieder größer. Also da waren kritischere Töne teilweise noch zu hören als dann im Rundfunk. Aber wie auch immer, es gab sowas nicht wie eine Nische, ja, wir machen mal eine Platte und die ist dann irgendwie Opposition, sondern nee, das wurde alles kontrolliert. Das heißt, alles das hier ist sozusagen auch eine offizielle Selbstdarstellung der DDR. Und wenn man jetzt behauptet, die DDR wäre totalitär gewesen, ja, mit anderen Worten total durchherrscht, und diese Obrigkeit hätte eben von oben festgelegt, dass nur Lobhudelei, ja, irgendwie über, also über die Medien oder auch in der Schallplatte kommen darf. Nebenbei bemerkt, durfte man natürlich eigentlich so ziemlich alles, was in der Schallplatte lief, dann auch im Rundfunk spielen. Ja. Manchmal gab es was Sonderregelung, aber eigentlich ja, ja. Dann passen eben bestimmte Sachen nicht. Ich habe mal hier ein paar Titel rausgenommen, ja, wo ich mal kurz, das ganz kurze Ausschnitte aus den Texten zitieren will. Also beispielsweise von der LP Februar von Zilli, im Februar 89 erschienen, 88 in West-Berlin produziert, aber die waren nicht ausgereist, also die waren und blieben ja in der DDR. Text von Werner Karmer. Traumteufel. Ich habe geträumt, dass der Kaiser lange tot ist. Nur sein Double sitzt noch auf dem Thron. Der sieht gut aus, obwohl er ein Idiot ist und spielt so gern mit dem roten Telefon. Keine Frage, dass es da nicht irgendwie um den USA-Präsidenten ging, ne? Sondern das waren immer Aussagen über uns. Selbe Platte, Text von Gerhard Gundermann zusammen mit Tamara Danz. SOS. Immer noch träumen wir von Heimkehr und vertrauen dem Kapitän. Immer noch glaubt der Mann im Ausguck, einen Silberstrand zu sehen. Immer noch findet sich keiner, der ausspuckt, und keiner darf beim Kompass stehen. Immer noch brennt bis früh um vier in der Heizerkajüte Licht. Immer noch haben wir den Schlüssel von der Waffenkammer nicht. SOS. Ja. So, das sind allerdings auch Highlights, aber muss man auch dazu sagen, wer damals nicht mit dabei war, wer sich nicht erinnert, der kann natürlich denken, na gut, 89 war ja sowieso schon fast Ende. Aber es wusste keiner. Ja? Im Westen nicht, im Osten nicht. Also Honecker hat irgendwie Anfang des Jahres verkündet, die Mauer steht mindestens noch 100 Jahre. Keiner lachte. Hüben wie drüben. Ja? Also das war einfach eine Realität, von der man ausging. Und insofern war das schon sozusagen im DDR-System. Ne? Und man kann eben auch nachweisen, dass solche kritischen Texte immer wieder vorkamen. Also 88 zum Beispiel singt die Band Pankow in dem Titel Langeweile: Dasselbe Land zu lange gesehen, dieselbe Sprache zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Durfte eine Zeit lang dann im Rundfunk nicht gespielt werden, aber dann doch, und es war ja auf Schallplatte erstmal da. 1986 singt Lutz Kerschowski, textet und singt, komponiert das noch ein Liebeslied, seine erste Langspielplatte, singt er zum Beispiel: Wenn ich müde bin und deprimiert, wenn ich keinen sehe, der was riskiert, wenn ich fluche auf das ganze Land und krieg mich selbst kaum in die Hand, dann lass mich bloß nicht fallen, dann spann ein Netz für mich. Ich balanciere vor allen, die auf der Kippe stehen, wie ich, und ich verlasse mich auf dich. Ja, also auch eine Realität wird da wiedergespiegelt, die alles andere ist als kitschig rosarot. Und auf Platte eben erschienen, im Rundfunk gelaufen, andauernd, ja. So, oder eben einfach noch ein letztes Beispiel, 72, also relativ am Anfang, Remft. Text von Gerolf Panach: Zwischen Liebe und Zorn. Revolution ist das Morgen schon im Heute, ist kein Bett und kein Thron für den Arsch zufriedener Leute. Denn sie lebt in dem Sinn, dass der Mensch dem Wert Menschen wert ist, dass der Geist der Kommunen den Genossen Schild und Schwert ist. Und da baut so mancher nur an seinem eigenen Haus, und er hängt dann unsere Fahne raus, sagt, ist das Betrug? Und da denkt so mancher nur an seinen eigenen Bauch und vergisst dabei, die anderen ziehen auch, an seinem Flug. Ja, also auch nicht Eier, Popeye. Wobei man interessanterweise schon merkt, und das gab es recht oft, die Kritik wurde nicht etwa von der bürgerlichen Seite ganz oft geäußert, sondern im Grunde von linkerer Seite, ne? Der Geist der Kommunen. Ja? Das hörte man eigentlich von Erich Honecker eher selten, aber eben Rempft hat es gesungen. Ne? Also es gab einfach, und da könnte man auch wirklich viele, viele Beispiele bringen, ne, sehr durchaus viele Möglichkeiten, die DDR realitätsnah auch in solchen Texten wiederzuspiegeln. Du durftest nicht singen, der Sozialismus ist Mist oder Erich Honecker ist ein Idiot, wobei, wie gesagt, in diesem Titel Traumteufel klingt es ja fast schon an, aber eigentlich nicht, ne? So. Aber dass man die ganze Zeit nur irgendwie Kitsch zu singen hatte oder die Partei hat immer recht, ist also, kann nur jemand denken, der also wirklich dem Glauben schenkt, was heute über die DDR dämlicherweise ständig verbreitet wird.
Es ging dann sehr rasant, also noch im Sommer dachte keiner an das Ende der DDR und dann plötzlich war diese Flüchtlingsbewegung über Ungarn und dann ging es ganz, ganz schnell. Ne? Mhm. Und irgendwo beschleicht uns, glaube ich, beide so das Gefühl, das könnte jetzt auch so sein, dass ein System, das unerschütterlich erscheint, wir sprechen jetzt von dem vom Westen, das ja bei Weitem nicht so abgegrenzt und so definiert eigentlich überhaupt ist, kommt mir halt vor, mhm, auch dann plötzlich eigentlich in sich zusammenfallen könnte. Also, ja. Wir können natürlich beide nicht in die Zukunft schauen, aber.
Ja. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Ich will mit dir hier nicht über die DDR sprechen aus nostalgischen Gründen. Da geht es mir dann doch wieder so im Grunde wie mit Wilhelm Reich. Es ist für Wilhelm Reich nicht mehr wichtig, dass er gewürdigt wird, wie er es verdient. Aber er hat uns was zu sagen und das soll nicht verschüttet werden. Deswegen lohnt sich's drüber. So, und mir ist auch nicht wichtig jetzt, dass diese 40 Jahre DDR nun gerecht gewürdigt werden. Wäre eine gute Sache, aber es ist mein Hauptanliegen, sondern im Grunde denke ich, dass die DDR jetzt so verteufelt wird. Dahinter steht einfach nur das Anliegen, diese miese neoliberalistische Richtung, in die wir uns jetzt leider global, muss man ja fast sagen, bewegen, ja, so dastehen zu lassen, als ob die völlig alternativlos wäre. Und da muss man natürlich all das, was es wirklich gegeben hat an realen Alternativen, irgendwie unmöglich machen. Ne? Und dem dient zum Beispiel diese Behauptung, DDR und nationalsozialistisches Regime, im Grunde zwei Varianten, ein und derselben Scheiße, beide totalitär, ne? Zwei Diktaturen. Ne? Es gibt ein tolles Buch, Daniela Dahn hat es geschrieben, das heißt, wehe dem Sieger, kein Westen ohne den Osten. Kann ich nur sehr empfehlen, ist, glaube ich, 2010 rausgekommen.
Du hast mir mitgebracht,
danke. Ja, genau. Und in diesem Buch macht sie zum Beispiel eins, was vor ihr jedenfalls, so viel ich weiß, noch keiner gemacht hat. Sie guckt sich mal an, sie vergleicht ganz viel, aber sie macht unter anderem auch das, dass sie mal sich anguckt, wie wurde denn strafrechtlich umgegangen nach 45 mit dem Nazi-Regime und wie mit dem DDR-Regime. Und daraus kann man ganz viel ableiten. Fakt ist, nach 45 wurden gegen 209 Personen aus dem NS-Regime Verfahren eingeleitet und im Wesentlichen wegen wirklich ganz schlimmen Vergehen, Massenmord, Kriegstreiberei, ne? Also so, und deswegen dementsprechend auch vor allem Todesurteile, lebenslängliche Strafen und so weiter. Das lief über 3 Jahre, 209 Verfahren, ne? Und da ging es um Millionen Tote. In der DDR nach 1990 wurde das Strafrecht so ausgeweitet, dass man sich gegen 75.000 Verfahren wurden angestrengt gegen 100.000 Menschen. Und das lief 15 Jahre lang. Also mit einer ganz anderen Akribie und Energie wurde geguckt, wie man die DDR wirklich kriminalisieren kann. Man hat es aber nicht geschafft. Es ist kein Mord, keine Folter nachzuweisen, so gut wie keine Regierungskriminalität. Ja. Die meisten von den ganz wenigen, die dann tatsächlich verurteilt wurden, wurden wegen Rechtsbeugung verurteilt, andere wegen Schüssen an der Mauer und so. Ja. Aber sie haben sich sehr bemüht, das DDR-Regime sozusagen auf dieselbe Höhe zu bringen wie das NS-Regime. Aber mit 15 Jahren und Sonderrechten, ja, ist es nicht gelungen.
Einer, dem wir eine ganze Ausgabe widmen und der offenbar einer der einflussreichsten DDR-Musiker war, auch nach der Wende noch, Gundermann, der 98 an einem Hirnschlag verstorben ist, war bei der Stasi. was hat das für dich für eine Bedeutung? Hat das Relevanz oder?
Ja, vielleicht eine kleine Korrektur. In der DDR war er sicherlich nicht einer der einflussreichsten Musiker. Ja,
Aber danach dann.
genau. Er war sicherlich von denen, die dann nach 1990 noch weitergemacht haben. Einer derjenigen, die also am meisten Gehör noch gefunden haben, ja, würde ich sagen, aber da reden wir ja auch nochmal extra drüber. Ja, Stasi. Also, dass Geheimdienste letztendlich immer was Inhumanes sind, ja, das musste also auch ich erst lernen. Und auch Gundermann hat es offenbar 1968, als er, nee, 76, glaube ich, ja, 76, als er da sich hat anwerben lassen als informeller Mitarbeiter, nicht so gesehen. Er war sehr identifiziert mit dem Staat. Er ist ja auch Offiziersschüler geworden. Das heißt, er wollte eigentlich Offizier werden, hat aber auch da festgestellt, dass es nicht sein Ding ist. Na? Und man konnte ja durchaus der Meinung sein, wer für den Staat ist, ist auch für dessen Sicherheit. Ja? So, und das hat er ganz offensichtlich so gesehen. Er selber hat ja Bilanz gezogen, dass er hofft, dass er eigentlich Leuten nicht geschadet hat. Ich weiß nicht genau, wie das dann zum Schluss also ausgegangen ist, wie der Stand seiner eigenen Ermittlungen war, um die er sich gekümmert hat. Aber Fakt ist ja eins, nachdem er IM war, wurde er dann aber auch bestattet, weil
IM heißt das.
informeller Mitarbeiter, ja, also nicht hauptamtlich, ja, ne, sondern sozusagen ehrenamtlich. Und er wurde ja dann selber zum Ziel von Überwachung, ne? Und gibt Akten über ihn, ne? Und 84 ist er dann eben auch aus der SED, in der er drin war, eben rausgeschmissen worden, ja, und war dann selber im Grunde so eine Art Dissident im eigenen Land. Ja, also ich denke, Gundermann ist ein tolles Beispiel dafür, für jemanden, der im Grunde so ziemlich alle Höhen und Tiefen der DDR irgendwie ausgekostet hat, da reingegangen ist, aber daraus auch gelernt hat. Der Umgang mit der Stasi ist natürlich wirklich nochmal ein extra Thema, ein sehr spannendes. Und da werden dann immer andere Leute ausgeblendet, die bei denen es ganz ähnlich war. Also beispielsweise, ich weiß nicht, ob der Robert Havemann was sagt, also ein wichtiger Professor, dann Dissident. Ja, aber der war eben auch IM in 50er Jahren und ein knallharter Stalinist. Ne? Und dann später war er so eine Art Ziehvater von Wolf Biermann. Ja. Das wird immer in den Vordergrund gestellt. Aber auch er hat im Grunde einen Entwicklungsprozess hinter sich gebracht und Gundermann auch, ja, wo er frühere Fehler irgendwann auch korrigiert hat.
Unser Gespräch nähert sich mit großen Schritten dem Ende. Wir haben noch so circa 10 Minuten. Ein Thema, das ich äußerst spannend finde, und auch jetzt zum Beispiel in dem Buch von Alexander Osang immer wieder behandelt wird von verschiedenen Seiten, ist, Tamara Dan sagt, Pop ersetzte Journalismus. Das finde ich äußerst interessant. Also auch jetzt in der Vermischung zwischen Kunst und oder Popkultur und Politik. Die Zensur war in der DDR komplett in dem Sinn transparent, dass das jeder wusste, dass sie passiert. Es gab dann eben, wir waren uns nicht ganz sicher, sind es grüne oder blaue Elefanten, ist ja völlig egal, aber vielleicht kannst du es kurz erklären. Das war ja eine intellektuelle Meisterleistung da in der DDR, wirklich kritische Texte zu schreiben, denn man musste dir, und auch du musstest das ja dann teilweise in deinen Moderationen so irgendwie vorbeischummeln. Kannst du es kurz erklären, was da mit diesem Elefanten, mit diesem Färbigen, wie auch immer,
Ja.
gemeint war?
Naja, aus der Rockmusik kenne ich es ja nur so aus zweiter Hand, ne, auch vom Lesen. Aber es war eben eine Methode und die kannte ich auch, weil auf die kam man wahrscheinlich automatisch innerhalb dieses Systems, wenn man was wollte. Man gab den Zensoren etwas vor, von dem man ganz genau wusste, da hüpfen die rauf. Das können die auf keinen Fall akzeptieren, das schmeißen die raus. Und dann bestand die berechtigte Hoffnung, dass man damit aber im Grunde schon durch war. Also, dass sie die anderen Sachen, die man nicht ganz so auffällig, nicht ganz so rigoros untergebracht hatte, dass sie die dann abnicken würden. Und das hat offenbar in der Rockmusik auch oft geklappt. Ja, so sehr, dass es eben diesen eigenen Begriff dann offenbar dann dafür gab, ja, blauer Elefant oder wie auch immer. Ne? Und also im Rundfunk habe ich keinen Begriff dafür kennengelernt, aber gemacht haben wir es eben auch. Ne?
Und auch in diesem Buch sagt dann Tamara Danz, dass also nach der Wende eine andere Art von Zensur eingesetzt hat. Da war jetzt das Argument nicht mehr, ja, das geht gegen den Staat, gegen die DDR, sondern einfach, das verkauft sich nicht. Ist aber eigentlich viel hinterhältiger. Weil da kann man ja nichts dagegen sagen, ne? man kann da viel weniger, man hat da eigentlich kein Ziel mehr. Na ja, gut, das will halt keiner hören. Mhm. Ob das stimmt oder nicht, weiß man
ja
nicht.
Ja, du hast ja vorher dieses andere Zitat gebracht hier mit Tamara Danz, ne? Also sozusagen die Popmusiker, die Rockmusiker haben das gemacht, was die Journalisten eigentlich machen sollten. Das heißt, die haben Sachen ausgesprochen, populär gemacht, ja, haben als Massenmedium im Grunde über ihre Auftritte, über ihre Schallplatten, über die Rundfunksendung gewirkt, ja, und haben damit auf Sachen aufmerksam gemacht, wo die Presse in aller Regel einen großen Bogen drum machte. Ja, also man kann sicherlich sagen, unsere Rockmusiker, aber bitte auch einschließlich meinetwegen Liedermacher, Gerhard Schöne zum Beispiel, Hans-Eckhard Wenzel, Steffen Mensching, ja, und gibt es noch viele andere, die man erwähnen müsste, haben, und auch andere kunstschaffende Theaterleute, ja, Schauspieler, haben Sachen viel intensiver angesprochen, als es in den Massenmedien sonst der Fall war. Dass diese Funktion, die im Grunde eigentlich guter Journalismus machen sollte, aber den gab es ja in der DDR kaum, denke ich, ja, in diesem Sinne von Gesellschaftskritik. Ja, so, und damit hängt auch das zusammen, was du jetzt gesagt hast. Also in der DDR war, wie gesagt, vieles miteinander verbunden und trennbar. Ja. Und insofern, du warst zwar sehr eingeschränkt, aber wenn du bestimmte Erfolge hattest, wenn du dich mit einem Lied irgendwie durchsetzen konntest oder wenn eine Rundfunksendung gelaufen ist, dann war das eine Art im Grunde Dokument, ja, auf was du dann sozusagen bauen konntest, was du dann vorweisen konntest. Und das wiederum hatte dann auch Wirkung. Ja. Das heißt, einerseits warst du eingeschränkt, kontrolliert, aber gleichzeitig, wenn du innerhalb dieses Systems Wirkung erzielen konntest, dann hat die auch ganz viele Leute erreicht und hatte wirklich Bedeutung. Ja, es gab also immer ein Gegenüber. Ja, der Staat achtete auf die Kultur. Bis hoch ins Zentralkomitee, ins Politbüro wurden meinetwegen Bücher diskutiert, aber auch Rockmusik spielte eine Rolle. Da machten sich bis zu Erich Honecker Leute Gedanken, ja, darum. Und insofern, also du, sag mal, du hast Wirksamkeit gespürt. Teilweise, indem du natürlich irgendwie unterdrückt wurdest, ja, alles sowas. Aber zumindest es gab immer irgendwie eine Wirkung. In leeren Raum hast du nie gearbeitet in der Hinsicht, ja. Und das kippte natürlich mit der Wende, ja. Nun konntest du plötzlich alles machen, aber alles hatte keine Bedeutung mehr. Und daran sind, glaube ich, ganz viele Künstler aus der DDR auch kaputt gegangen. Ja, weil,
nicht
weil,
nur aus der DDR, glaube ich. Also ich glaube auch im Westen war das für viele Künstler ein Problem, dass es im Prinzip ja, es eigentlich keine Bedeutung hatte. Ne? Man war zwar frei in seiner Meinungsäußerung, aber es war sehr leicht, jemanden mundtot zu machen, indem er ihn einfach nicht gespielt hat. Und offenbar, das sind jetzt irgendwelche Theorien, aber ja, über diesen Steuerungsmechanismus, das verkauft sich nicht oder ja, das irgendwie passt nicht, das ist die Gitarre zu laut, das spielt man nicht. Ne? Kann man sehr subtil, aber wie gesagt, sehr hinterhältig dann Einfluss nehmen und Dinge, die dann doch wieder zu kritisch sind, vielleicht rausnehmen. Und ich glaube auch, dass auf Rezipientenseite in der DDR das viel mehr Bedeutung hatte, dass man viel mehr auf die Texte gehört hat, ja, und dass deshalb die Texte viel mehr Tiefgang hatten. Und die Leute sie offenbar auch, na gut, natürlich gab es auch sehr viele Künstler im Westen, die sich sehr viel Gedanken über Texte gemacht haben. Mhm. Aber trotzdem ist da irgendwie ein qualitativer Unterschied, der mir da irgendwie bewusst wurde, als ich mir deine Auswahl da angehört habe.
Gut, was den Westen betrifft, kannst du es natürlich viel besser beurteilen. Ja. Ja. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung ist ja, wenn du hier genug Geld hast, kannst du ja irgendwie auch eine Platte aufnehmen, so wie ich auch ein Buch rausbringen kann, notfalls im Eigenverlag. Passiert ja weiter nichts. Aber genau das ist ja der Punkt. Es passiert weiter nichts.
So ist es.
Ja? Und das war in der DDR eben wirklich völlig anders.
Und es ist, glaube ich, seit dem Internet noch viel stärker. Ne? Jeder kann eine Fernsehshow machen auf YouTube. Jeder kann eine Radiosendung genau machen als Podcast.
Ja.
Und das war's dann, ne?
Ja.
Hat er halt seine 5 Zuhörer. Und
ja,
es tut sich nichts. Ich meine, ich will das jetzt auch nicht zu klein rennen. Ich glaube schon, dass das auch ein großes Potenzial hat. Aber
naja, das ist, weißt du, das, ich denke, das ist ja das Problem. Also ich würde ja auf keinen Fall wieder zurück wollen in die DDR. Ich könnte es nicht mehr aushalten, ja. Also diese individuelle Freiheit, dass wir jetzt so miteinander reden können, dass wir diese Sendung machen können, dass ich Bücher machen kann oder eine Webseite habe, wo ich über Psychoanalyse und Wilhelm Reich schreibe und auch Gesellschaftskritik äußere, ja. Das ist was, ohne das kann ich, glaube ich, nicht mehr leben. Aber die andere Seite ist eben, dass du damit, dass du es aussprichst, noch keine Wirkung erzielst und insofern ist das wieder schwer auszuhalten. Ja, also ich könnte darauf nicht verzichten, aber es wäre irre, wenn das, was in der DDR funktioniert hat, auf eine andere diktatorische, verkrustete Art und Weise natürlich wieder käme hier, dass man schon diese Freiheit hat und dann aber auch Leute erreicht, ja, und erkennbare Wirkung erzielt.
Wie glaubst du, wäre die DDR-Führung mit dem Internet umgegangen? Hätte sie es einfach abgedreht, oder?
Ich weiß es nicht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das wäre, aber du siehst ja jetzt, wie China versucht, damit umzugehen, ne? Also wahrscheinlich hätten wir uns eine Weile geziert, hätten irgendwas versucht und dann hätten wir wie mit der Popmusik, wie mit Beat erst und wie mit Punk irgendwie was gefunden, einen Kompromiss, ne? Aber natürlich trotzdem überwacht, wer sagt jetzt da was, und hätten sicherlich dann versucht, irgendwie da wieder zu reglementieren und zu strafen und Grenzen zu setzen. Ich nehme es an, ja. Ich weiß es aber nicht.
Zum Abschluss jetzt eigentlich unseres Gesprächs, wie hast du die Wende erlebt? Was war das für ein Gefühl, wie du plötzlich gemerkt hast, okay, jetzt ist vorbei?
Das ist bei mir eine ganz schwierige Sache, weil sich da was Privates und was Gesellschaftliches verknüpft hat. Also im Januar 1989 ist bei meiner Frau Krebs diagnostiziert worden. Und sie ist dann im August 1990 gestorben. Und zwischendurch gab es eben Operationen und Chemotherapie und alles sowas. Und sag mal, das hat sich alles wie ein Filter über diese Geschichte drüber gelegt. Aber gleichzeitig, also für mich, also ich sag mal anders, 89 speziell, dann der 4. November, die Demonstration, von der heute auch kaum noch einer was weiß, 500.000, ne, oder 1 Million, die Veranstalter haben gesagt, 1 Million auf dem Alexanderplatz, initiiert übrigens von Künstlern, ja, gestaltet vorwiegend von Schauspielern, Schriftstellern, Liedermachern, ja, wie zum Beispiel Kurt Demmler, auch wieder Wenzel und Mensching mit dabei. Also diese Demonstration, die war sozusagen einer der Highlights irgendwo, auch in meinem Leben, weil ich dachte, jetzt kommt richtiger Sozialismus. Ne? Okay, aber für mich war es so, kurz davor war bei meiner Frau eben eine Operation notwendig gewesen, wieder mal. Und insofern, weißt du, das deckte sich so. Also es gab ganz große Hoffnung und es gab Ängste bei mir jetzt persönlich. Und dann war es so, dass ich im Grunde nicht mehr wusste, was mich mehr fertig gemacht hat, dass mein Staat irgendwie in den Bach runtergegangen ist oder meine Frau. Und insofern hatte ich, sag mal, notgedrungen einen anderen Mittelpunkt. Meine Frau hatte ja noch zwei kleine Kinder, wo ich mich irgendwie auch mit drum kümmern wollte. Habe dann aber festgestellt, dass das, was gesellschaftlich, was ich befürchtet hatte, dass das nicht eintrat. Also die BRD erwies sich als wesentlich freundlicher, offener, als ich es erwartet hatte, wie ich teilweise ja, wie gesagt, dummrot auch gedacht hatte. Ne? So, das war also erstmal mein Ankommen in diesem neuen Land. Es ist gar nicht so schlimm und es bietet tolle Möglichkeiten. Ich kann jetzt wirklich offen über Sigmund Freud reden und über Wilhelm Reich und was weiß ich und Sendungen machen. Ne? Okay. Und gut, dann holte mich die Realität relativ schnell ein, auch bei DD64, wo es im Grunde auch so lang ging. Also vorher war eben politisch irgendwas eingeschränkt, plötzlich hieß es Ausgewogenheit. Du kannst nicht ständig über Wilhelm Reich hier reden, du kannst hier nicht immer Besendung mit Bernd Senf oder Hans-Joachim Marz machen, du musst was Ausgewogenes machen, netter, mehr Musikanteil, ne, so boing. Und da bin ich dann gegangen, ja. Und da habe ich dann noch angefangen zu kapieren, wo die Grenzen so wiederum dieses Systems sind, ja. Ich will aber einfach nochmal sagen, die BRD damals war nicht die BRD von heute, ja. Ich denke, dass es wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, und darum dreht sich es auch in diesem Buch von Daniela Dahn, Kein Westen ohne den Osten. Der Osten war ein Korrektiv für den Westen. Solange diese Konkurrenz da war, war auch der Westen, der Raubtierkapitalismus, gezähmt. Und seitdem der wegfällt, drehen die USA auf, mit in Richtung Weltherrschaft, ja, aber auch die BRD wird immer asozialer. Ja, also ich denke, soziale Marktwirtschaft konnte man damals dazu sagen, jetzt immer weniger. Ja, also da hat sich auch noch mal was bei mir verändert seitdem, in meiner Wahrnehmung. Ja.
Wie gesagt, das ist der Auftakt zu einer 11-teiligen Serie, in der wir doch einige Tracks aus der DDR vorstellen. Und das wird dann im Radio zu hören sein. Es wird leider nicht online gehen können, aus rechtlichen Gründen etc. Ich danke dir jedenfalls ganz herzlich für dieses Gespräch und ja, freue mich schon auf die nächsten 11 Ausgaben über DDR-Popkultur. Sie hörten ein Crop FM Spezial über DDR Popkultur mit dem Berliner Psychologen Dr. Andreas Peglau. Die jeweils einstündigen Ausgaben der Sendereihe Deutsche Demokratische Populärmusik werden ab dem 20. November 2015 jede zweite Woche um 20 Uhr auf der Frequenz von Radio Helsinki 92,6 MHz im Raum Graz bzw. per Livestream ausgestrahlt. Jede Sendung wird am darauffolgenden Montag um 16 Uhr wiederholt. Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. I want to.